Willkommen zu unserem Podcast. Wir möchten darauf hinweisen, dass in dieser Episode Themen wie Depressionen, Trauer und Einsamkeit behandelt werden. Wenn du dich in diesen Bereichen verletzlich fühlst, könnte es hilfreich sein, den Podcast in einem für dich sicheren Rahmen zu hören oder gegebenenfalls eine Pause einzulegen. Deine mentale Gesundheit ist wichtig und wir empfehlen, bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Erste Anlaufstellen findest du in der Podcast-Beschreibung. Auf. Hallo David, hallo da draußen, herzlich willkommen zur ersten Folge von Happy Sad, dem neuen Podcast von Alles Laufbar. Hallo.
Hallo, hallo, auch von mir. Ich bin David, ich freue mich sehr, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt geht's los.
Du bist David, ich bin Christian, ich habe mich gar nicht vorgestellt, vielleicht kennt man meine Stimme schon aus den anderen Podcasts von alleslaufbar.de, aber David, dich kennt man bei uns in unserem Podcast-Universum noch nicht. Du warst schon woanders häufiger zu Gast, aber das ist jetzt hier eine Alles-Laufbar-Premiere für dich. Wir werden im Laufe dieser Folge dich auch noch so ein bisschen vorstellen natürlich, aber erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas machen, müssen wir, glaube ich, erklären, Happy Sad, was soll der Name und was verrät uns der Name über den Inhalt dieses Podcasts? David, möchtest du dazu ein paar Sätze verlieren?
Ja. Ich glaube, es geht bei uns um mentale Stabilität. Happy Sad ist, glaube ich, so sind die Ende der Range und alles, was dazwischen liegt, ist das, was uns interessiert. Also in unserem Podcast geht es weniger darum, wie schnell man läuft oder wie lange man läuft oder wie auch immer, sondern über die Qualität unserer Empfindungen. Genau, um unsere psychische Beschaffenheit, sage ich mal. Und welchen Zusammenhang das mit dem Laufen hat, weil ich stelle mal zu Beginn eine These in den Raum. Ich habe das Gefühl, dass ein Großteil der Menschen, die im Ausdauersport oder wie in unserem Fall im Laufsport oder Ultralaufsport sich befinden oder damit zu tun haben, das auch aus psychischer Referenz herausmachen. In meinem Fall ist das so gewesen, ich bin so dazu gekommen, du hast da, glaube ich, auch was drüber zu erzählen und das wollen wir so ein bisschen beleuchten.
Das hast du schön formuliert, finde ich, gerade diese Range zwischen Happy und Sad. Wir wollen uns über Mental Health unterhalten, so nennt man es neudeutsch, also alles, was mit psychischen Beschwerden, Erkrankungen im weitesten Sinne zu tun hat, ist damit gemeint und genau wie du es gesagt hast, der Link zum Laufen, ja. Also ich habe da genauso wie du das Gefühl, viele Menschen finden einen Zugang zum Laufsport über diesen Umweg Mental Health, ja. Das vielleicht hat ein Therapeut, eine Therapeutin diesen Hinweis gegeben, hey, versuch's doch mal mit Ausdauersport oder so. Laufen ist natürlich keine Therapie, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber es spielt irgendwie eine große Rolle. Ja, und wir beide haben uns über Ecken kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, wahrscheinlich so ein bisschen über diese ganze Willpower-Ecke. Da haben wir gemeinsame Freunde. Und ich weiß, dass du vom Laufen eine Zeit lang gehört hast. Ich glaube, da haben wir auch dann Kontakt mal aufgenommen. Und wir haben uns dann beide, ich glaube, so ein wenig erkannt. Ja, so ist das ja manchmal, dass man gar nicht so viel Worte miteinander wechseln muss, sondern man merkt irgendwie, dieser Mensch, der mir gerade gegenübersteht, der scheint mir irgendwie ähnlich zu sein in gewisser Hinsicht. Und wir haben uns dann unterhalten und haben festgestellt, tatsächlich, wir sind beide eben zum Laufsport eben dadurch gekommen, dass wir beide gestruggelt haben mit der Mental Health. Und deswegen haben wir uns jetzt zu diesem Podcast hier zusammengefunden. Genau. Und ich glaube, wir sind da hoffentlich ein ganz gutes Team, David.
Ja, das hoffe ich auch, aber da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen drüber. Eigentlich ist die Zeit, die ich dich kenne, wahrscheinlich schon ein bisschen länger als die, die du mich kennst. Das erste Mal habe ich von dir gehört, da hast du, glaube ich, sogar noch in Königswinter oder in der Gegend gewohnt und warst auch noch für eine andere Laufzeitschrift tätig. Dann habe ich über meinen Freund und Coach Daniel Arnold von dir gehört. Die hatten damals den legendären Podcast Laufen, Liebe, Erdnussbutter. Quatsch und Spaßgeschichten aus der Läuferszene. bis zum Kommunismus. Und genau, Willpower ist wahrscheinlich so der Dreh- und Angelpunkt, auch da ihr jetzt in einer ähnlichen Gegend wohnt. Genau, und das erste Mal getroffen haben wir uns vor 1,5 Jahren. Da bin ich zum Trainieren mal nach Garmisch gekommen und habe dir einfach geschrieben, ob wir uns nicht kennenlernen wollen. Und dann haben wir uns da getroffen. So war es ein bisschen wie so ein Date haben. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Und weil es auch so ergebnisoffen war, es ging jetzt nicht darum, irgendwie da was draus zu machen, sondern wir haben uns einfach getroffen und uns unterhalten. Und ich fand das recht toll. Genau, dann war ich ein Jahr danach. War es ein Jahr danach oder war es ein paar Wochen danach? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, es war ein paar Wochen danach. Nochmal nach Garmisch zum Trainieren gekommen. Und dann war unser Freund Chris auch dabei. Der hatte gerade seine Fahrradphase und ist mit dem Fahrrad von München nach Garmisch geradelt gekommen. Es gibt Fotos. Ja.
Ja, ich erinnere mich an unser gemeinsames Pizzaessen. Und dann hast du mir im Anschluss daran, ein paar Wochen später, ich glaube, ich hatte Geburtstag oder so, hast du mir ein wunderschönes Gedicht über WhatsApp geschrieben. Oder war es so ein Finish eines Ultras? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, nein, das war anders. Ja? Das war vor einem halben Jahr beim ZUT, beim letzten ZUT ohne UTMB, wo du dir relativ kurz davor die Aufgabe gestellt hast, ich laufe die 100 Meilen. Also ich glaube, ich weiß noch wann das war 2 Wochen vorher oder so hast du das beschlossen. Ne? Und wir haben uns dann am Start sind wir uns begegnet und du warst ganz fragil, du warst ganz transparent und durchlässig, hattest deine Stirnlampe vergessen gehabt, der wurde dir noch eine gebracht dazu und das hat mich total beeindruckt und berührt und daraufhin habe ich dir ein Gedicht geschrieben und probiert das irgendwie so zu fassen. Es ist nicht das einzige Gedicht, das ich geschrieben habe in meinem Leben. Ich mache das ab und zu. Aber das habe ich dir geschickt, genau. Und dann hat es recht lange gedauert, bis da eine Antwort kam. Und ich war mir länger nicht sicher, ob du dachtest, was will der Typ von mir? Bitte sehr, der Troubadour.
Ich fand das toll. Man kriegt ja heutzutage nicht mehr allzu häufig Gedichte geschrieben. Und da habe ich auf jeden Fall schon gedacht, der David, das ist irgendwie ein cooler Typ, ja. Bist du eh. Und du hast auch darüber hinaus, das kann man jetzt natürlich auch hören, eine hervorragende Podcast-Stimme. Deswegen habe ich damals, glaube ich, schon gedacht, also irgendwie muss ich diesen David mal vors Mikrofon zerren. Und jetzt ist es mir geglückt.
Ich danke dir sehr, auch wenn ich nicht weiß, ob ich eine Podcast-Stimme habe. Ich mache das allerdings gerne, ich nehme manchmal so Hörbücher auf und außerdem lese ich meinen Kindern gerne was vor. Und insofern umso besser, wenn wir ein Forum gefunden haben, über Dinge zu sprechen, die uns interessieren. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ich und warum du? Also du bist viel länger da schon dabei, Podcasts aufzunehmen. Du bist Journalist. Du beschäftigst dich mit unserem Sport sehr viel. Ich bin ja sehr amateurhaft in unserem Sport unterwegs, würde ich eher sagen, so average im mittleren Bereich, wie so viele von uns. Damit habe ich meinen Frieden gemacht, dass ich jetzt nicht ein herausragender Läufer bin. Bin ich, aber es kommt halt immer drauf an, im Vergleich zu wem. Ne? Und damit kann man es auch abschließen, genau. Ich kann vielleicht noch ein bisschen sagen, ich bin von Beruf Schauspieler. Damit verdiene ich mein Geld. Das ist das, was ich liebe und was mein Beruf ist. Aber das Laufen hat schon in den vergangenen Jahren einen sehr großen Bereich in meinem Leben eingenommen. Und eben aber auch aus der Konsequenz heraus, dass ich am Struggeln war und das Laufen als ein Korrektiv, als ein Tool gefunden habe, das mir eine Struktur gibt, dass mir die Möglichkeit gibt, meine Lebensqualität unmittelbar anzuheben. Und ich mich frage, ob das nicht bei vielen Menschen so ist, weil ich finde unsere Zeit als extrem herausfordernd gerade. Ich glaube, man muss gar nicht psychisch krank sein, diagnostiziert, um diese Zeit, die wir erleben, schwierig zu finden. Und ich glaube, was wir beleuchten wollen, ist so ein bisschen, was hat das mit dem Sport, den wir machen, zu tun? Ist das bei Tischtennisspielern genauso? Oder hat das was mit dieser besonderen Art von Ausdauersport und eventuell auch dem Ultralaufen oder dem Traillaufen zu tun? Gibt es da irgendwo eine Entsprechung?
Ganz genau. Du hast das Wort Forum eben schon genannt, dass wir hier ein Forum schaffen wollen. Das fand ich genau richtig. Es geht auch um uns beide. Wir wollen ja auch über uns sprechen. Ich glaube, es wird am Anfang vor allem auch immer so ein bisschen darum gehen, hey, wie geht's dir gerade? Und dann, wie geht's mir vielleicht? Aber das soll jetzt hier gar nicht der Christian und David reden über ihre Gefühle Podcast werden in erster Linie.
So nennen wir den als Untertitel.
Sondern wir wollen natürlich auch unsere eigenen Biografien ein Stück weit auch verlassen und gucken, was gibt es denn an Geschichten da draußen, an Filmen, an Beiträgen, was haben wir auf Instagram gelesen, von Leuten, die über diese Themen eben sprechen. Und wir wollen vor allem auch euch da draußen ermuntern, ja, zu partizipieren und uns gerne auch ein paar Zeilen zu schreiben, was das Thema eben bei euch irgendwie für einen Stellenwert hat, ob ihr auch Erfahrungen mit Mental Health Geschichten habt, mit Depressionen, mit diversen anderen Krankheitsbildern und was laufend da bei euch sozusagen verändert hat, möglicherweise. So, das ist so ein bisschen die Agenda dieses Podcasts. Aber David, ich habe hier auf meinem Spickzettel stehen Vorstellung deiner Person. Du hast ja schon ganz viele Hinweise gegeben, ja. Also erstmal hast du natürlich gesagt, was du beruflich machst. Das ist natürlich auch schon ein Podcast-Thema für sich. Du bist Schauspieler. Dann hast du aber auch gesagt, dass du eben ja in einer schwierigen Phase zum Laufen gekommen bist. Und lass mich da mal nachfragen, bist du denn von selbst sozusagen darauf gekommen, dass das ein Weg sein könnte, der die Linderung verschafft, oder hat dir jemand den Tipp gegeben?
Nee, da bin ich selber drauf gekommen. Das war so, dass ich ja eine sehr instabile Phase hatte, wo es mir sehr schlecht ging und wo diese Befindlichkeit von mir meine Familie auch bedroht hat, weil ich selber so fragil, so reizbar, so kränkbar war, so unsicher in allem und so unglücklich, dass ich gemerkt habe, ich muss das von den Menschen, die mir wichtig sind, also meine Familie, meinen Kindern vor allen Dingen, meine Beziehung, ich muss es irgendwie fernhalten oder ich muss etwas tun, ganz, ganz dringend etwas tun, nicht nur für mich selber, sondern auch für die. Und das ist so weit gediehen, dass ich gedacht habe, entweder ich gehe jetzt in eine Klinik oder ich, und das war die andere Variante, die klang so ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch ganz gut, oder ich melde mich für einen Marathon an. Ich weiß nicht genau warum, aber das war so die andere Option und das habe ich dann gemacht, habe dann probiert, mich da vorzubereiten. Das war der Marathon in Flensburg und das war auch gar nicht mehr so viel später, ich glaube 10, 11 Wochen, also ganz schönes Wahnsinnsunterfangen eigentlich. Aber der Erfolg war unmittelbar eigentlich da. Ich hatte eine Aufgabe, ich hatte mordsmäßig was zu tun. Es war sau anstrengend und es hat mich aufgefangen. Es hatte natürlich zum Resultat, weil es ja eine sehr dumme Herangehensweise ist, zugestandenermaßen, dass ich nach 3 Wochen das Knie zu hatte, nicht mehr laufen konnte, dachte, das wird nichts, dann doch wieder angefangen hat. Dann so halbwegs vorbereitet an der Ziellinie gestanden bin und auf allen Vieren nach 4,5 Stunden oder noch länger die Ziellinie überquert habe. Das war mein Beginn zum Laufen. Und von dort an hatte ich immer das Gefühl, eigentlich, solange ich laufe, bin ich sicher. Wenn irgendwas kommt, ich habe immer noch das Laufen und das hilft mir. Da sind klein portionierbare Aufgaben, die ich mir selber stellen kann. Damit bin ich später, als ich mir dann Trainingspläne runtergeladen habe oder dann auch im weiteren Verlauf dann irgendwann angefangen habe, Trainer zu haben, da bin ich verräumt, da bin ich irgendwie klar. Ich habe in meinem Fall natürlich auch von Hause aus nicht so viel Struktur, da ich Filme drehe und die sind manchmal, das ist schwer abzusehen, wann das kommt, ob das kommt. Das hat damit zu tun auch, dass die wirtschaftliche Situation ist sehr unwägbar, also ein totaler Rollercoaster. Eigentlich das, was ich immer gewollt habe, als ich jung war und dachte, ich will einen Beruf haben, wo ich auf keinen Fall immer dasselbe mache, das bringt mich um. Aber das ist eben die Kehrseite und auch die Gefahr bei so einem Leben, dass man eben ganz schön durch die Gegend gestrudelt wird. Und da, in diesem Zusammenhang, hat mir halt das Laufen einen großen Halt gegeben. Und das tut es eigentlich auch immer noch.
Ich finde, es ist ja durchaus erstaunlich, dass du in einer schwierigen Phase, ich weiß nicht, ob du dem auch einen Namen geben kannst, also waren das Depressionen damals, die du
hattest? Ja, ich würde sagen, das war ein starker depressiver Schub.
Ja.
Das ist eine, genau, ja.
Das verbindet man ja auch mit einer starken Antriebshemmung, sage ich mal, ja, also dass man sich schwach fühlt, unmotiviert, Probleme hat, Sachen zu beginnen, ja, oder überhaupt irgendwie durchzuführen im Alltag, dass man sich dann in dieser Phase ein Ziel setzt, von 0 auf 100 einen Marathon zu laufen, finde ich ja total krass, finde ich erstmal fast kontraintuitiv, ja, also finde ich erstaunlich irgendwie. Wie erklärst du dir das? Wie kam das? Wie passt das zusammen?
Ich glaube, das hat was mit der Dimension dessen, mit der Dimension der Bedrohlichkeit, die diese Depression oder dieser depressive Schub für mich hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe dabei drauf. Und eine ähnlich große Dimension hatte dieses Vorhaben, einen Marathon zu laufen. Das weiß man ja nicht, was das ist, wenn man läuft oder wie lang sich sowas anfühlt. Das klingt wie, ich laufe 3 Wochen durch oder, also man hat keine Begrifflichkeit dafür, nur etwas sehr, sehr Großes, wo man sehr, sehr viel für tun muss. Und das war mein Versuch.
Mhm. Ja. Und es hat ja dann funktioniert. Genau. Du bist ins Ziel gekommen.
Genau, ich bin ins Ziel gekommen. Und was aber, also das ist das eine, was funktioniert hat so, weil ich glaube, dass ich irgendwo zäh bin und nicht so gerne aufgebe, wenn ich was gemacht habe oder mich committed habe zu was. Was viel wichtiger war, ist, dass ich eine psychische Stabilität eingestellt hat und dass ich, am Anfang war das noch ab und zu mal da, aber weniger, und irgendwann ist es dann auch in den vergangenen 4-5 Jahren oder in den vergangenen 3-4 Jahren, sage ich mal, so weit verschwunden, dass ich weitestgehend symptomfrei gewesen bin eigentlich, keine Schübe mehr hatte. Und dass eher also diese psychische Labilität gegen ein Ultraläuferleben eingetauscht habe, ist natürlich auch jetzt nicht so ganz entspannt, sage ich mal.
Ja. Was man vielleicht noch sagen muss, wir reden jetzt ja viel auch so in Therapiesprache. Ja, wir benutzen vielleicht Begriffe, die man so ein bisschen aus diesem ganzen Kosmos kennt. Und wir müssen natürlich sagen, dass wir absolut keine Experten jetzt hier im medizinischen Sinne sind. Wir sind keine Therapeuten, wir haben kein Psychologiestudium absolviert oder so, sondern wir können Anekdoten erzählen, wir können aus eigener Erfahrung berichten und das, was man eben ja so mitbekommt, was man sich anlesen kann. Aber das so als Disclaimer nochmal vielleicht.
Genau, das ist auch, glaube ich, wichtig, also dass wir in aller Klarheit sagen, dass wir keinerlei Qualifikation und Kompetenz haben, Leuten zu helfen, sondern, und das auch gar nicht, glaube ich, unsere Absicht sein kann, sondern eher, dass man so sagt, wir sprechen aus unseren Erfahrungen oder als irgendwo auch Beteiligte dieses Themenfeldes, aber wir sind da nicht voraus.
Genau. Und dass der Ratschlag an jemanden, der unter Depressionen leidet, nicht immer heißen muss, melde dich für den nächsten Marathon an.
Nein, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Den hätte ich vielleicht auch selber mal drauf kommen können.
Ja, wobei witzigerweise, Also wir werden uns natürlich in den nächsten Folgen auch noch näher hier kennenlernen. Zwangsläufig, glaube ich, kann das jetzt erstmal so ein Anfang sein, wo man so ein Gefühl dafür bekommt, wie die andere Person hier tickt. Und ich finde, das hast du schon richtig gut gerade so in Worte gefasst. Und witzigerweise war es bei mir ähnlich.
Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Wie war es denn bei dir, Christian?
Ich habe während eines Klinikaufenthalts, das war im Jahr 2013, 2014, da war ich tatsächlich für mehrere Monate in einer Klinik, wo ich Psychotherapie gemacht habe. Und während diesen Aufenthalts hatte ich meinen 30. Geburtstag. Und zu diesem Geburtstag haben mir meine Geschwister die Teilnahme am Hamburg-Marathon geschenkt. Was völlig illusorisch war. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so den Mund zu voll genommen und gesagt, ja, ich habe jetzt hier eine Therapie laufen angefangen. Das wurde mir dann nahegelegt. Das sind dann so eine Viertelstunde ein bisschen durch den Wald traben. Mehr war auch damals noch gar nicht möglich. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, laufe ich halt einen Marathon. So. Und dann haben die das leider wörtlich genommen und haben mir dann den Startplatz geschenkt. Und das war aber das beste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Denn das hat tatsächlich auch mein Leben verändert. Ich bin dann den Hamburg-Marathon gelaufen, quasi ohne Vorbereitung wirklich. Also ich glaube, der längste Lauf waren keine 20 Kilometer, die ich vorher gemacht habe. In einer Woche bin ich vielleicht 3-4 Stunden überhaupt gesamt gelaufen. Also alles weit davon entfernt, in guter Marathon-Verfassung zu sein. Aber ich habe es dann irgendwie in über 5 Stunden ins Ziel geschafft. Und das war das Größte. Es war einfach, also der Moment, dieses Leiden dann mit eigener Kraft auch beenden zu können, indem man halt dann die Ziellinie überquert, das ist ja so eine Erfahrung von jetzt wieder Therapiesprache Selbstwirksamkeit. Das hat mich absolut umgehauen. Da habe ich gedacht, wow, das ist die Antwort. Oder ein Teil der Antwort vielleicht. Ja.
Ja, muss man immer mit aufpassen, ne? Da habe ich jetzt gerade nochmal nachgedacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass es so, ich habe es gefunden. Mhm. Ich habe die Exit-Strategie aus meiner Misere gefunden. Aber das ist gefährlich, wenn es einen dann doch wieder erwischt. Ich habe jetzt im Sommer eine heftige Episode wieder unverhofft gehabt. Ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass mich das so psychisch von den Beinen holen kann, überhaupt noch. Und das ist dann umso stärker eigentlich, wenn man denkt, nee, ich bin ja eigentlich, da war ich doch, also da bin ich doch schon lange drüber weg, wenn einen das dann doch nochmal erwischt. Insofern muss man immer vorsichtig sein, wenn man denkt, jetzt habe ich's.
Ja, genau. Okay, jetzt hast du dich schon geoutet, dass das also aktuell auch immer mal wieder ein Thema ist. Das wird man vielleicht auch nie so völlig los. Man kann es irgendwie managen, auch über Jahre lang völlig symptomfrei sein, wie bei dir und wie bei mir auch. Bei mir ist halt aktuell auch wieder ein Thema. Ich befinde mich auch aktuell in Therapie, kann ich auch gerne hier offen sagen. Und da ist zum Beispiel gerade ein Thema gewesen, was gibt es denn für Ressourcen? Ja, was ist denn schon da? Womit kann man denn arbeiten? Was macht es denn besser? Und dann erzähle ich halt, dass ich im Prinzip ja Läufer bin und das Laufen mir hilft. Und dann ist die Therapeutin fast vom Stuhl gefallen, weil sie meint, das ist ja toll. Also damit kommen wir schon richtig weit. Und dann haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, was das bei mir dann bewirkt und dass das eine total positiv ist. Und ja, damit können wir ja schon mal total arbeiten. Ne? Von daher ist es genau, also eine Ressource. Es kann eine Ressource sein. Ja. Genau,
ist ja. Bei uns beiden der Wie Fall. Würdest du es denn beschreiben bei dir? Ist das, was dir gefährlich wird, ob man das jetzt Depression nennt oder Episode oder wie auch immer, also das, was dir zu schaffen macht, würdest du sagen, das ist gleichförmig und auch immer da? Oder kommt das, weil bei mir ist es beispielsweise so, dass ich ganz klar abgrenzen kann, das sind Schübe, in denen es extrem da ist, das ist körperlich spürbar, das ist beim Aufwachen da, die Trigger häufen sich enorm, es ist eine so massive Instabilisierung und das dauert dann so zwischen einer und drei Wochen und dann ist es vorbei. Und dann bin ich wieder ein normaler Mensch, der nüchtern und abgeklärt und halbwegs klug, will ich mit rein, über diese Dinge sprechen kann, als ob mich das gar nichts angehen würde. Weil ich emotional keine Verbindung damit mehr habe. So ist das bei mir. Wie ist es bei dir?
Gute Frage. Ja, da hat ja ganz viele verschiedene Erscheinungsformen und Gesichter. Es ist, glaube ich, auch bei jedem anders, ne? Es ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Ja, wie ist es bei mir? Ja, also ich glaube, dieses sehr deutlich Wellenhafte, was du jetzt beschrieben hast, so ist es bei mir eigentlich nicht. Ich glaube, bei mir ist es eher so eine generelle Veranlagung, die auch schon mein ganzes Leben, seitdem ich eigentlich ein Bewusstsein habe, spürbar ist. Also das ging als Jugendlicher los und ich habe das erste Mal noch quasi in der Schulzeit Therapie gemacht. Dann hat sich das immer so durchgezogen, immer mal wieder. Ich habe aber eigentlich permanent das Gefühl, dass ich therapiebedürftig wäre eigentlich, ne? Also ich kriege es dann immer mal so gemanagt und komme auch irgendwie so ja ganz gut durchs Leben, würde ich sagen, bisher. Also ist okay, aber ja, ich glaube, bei mir ist es einfach vielleicht auch ein bisschen familiär veranlagt, dass da immer so ein Hang zu so einer Melancholie, so einer Grundmelancholie ist. Und wenn ich da nicht aufpasse, wird aus dieser Melancholie dann mehr.
Und ja. Brütest du was aus?
Brüte ich was aus. Genau. Und okay. Aktiv bleiben, in Bewegung bleiben, wo wir jetzt vielleicht wieder zum Laufen kommen, ist da tatsächlich für mich auch ein Mittel der Wahl. Also das ist ja auch ein bisschen einleuchtend. Das hat mir der Therapeut damals in der Klinik eben erklärt. Naja, also äußere Beweglichkeit, äußere Mobilität bewirkt automatisch auch eine innere Mobilität. Und sobald etwas in Bewegung kommt, steht es nicht mehr still und kann nicht verharren irgendwie. Und das ist gut, sagt er. Du musst in Bewegung kommen. Und das ist mir total eingeleuchtet. Und ja, so ist es, glaube ich, auch.
Genau. Ja, kann man später nochmal einen Satz zu sagen. In Bewegung bleiben ist auch der Name von einem freien Lauftreff, den unser gemeinsamer Bekannter Anthony Horiner in Wiesbaden macht. Und der ja auch, können wir vielleicht nochmal in einer eigenen Folge darüber berichten, vielleicht sprechen wir mal mit ihm darüber, wo es auch darum geht, psychische Disposition und Laufen zusammenzubringen. Genau. Ich glaube, es ist ja auch, wenn man sagt, so dieser Vorgang, ich laufe los, entweder ich nehme mir vor, irgendwie so und so lange zu laufen, oder ich gehe einfach mal los. Ich bewege mich von meinem Gestern und von meinem Status quo weg in was Neues und komme auch in einen anderen Zustand und habe wie so eine Häutung letzten Endes damit ja auch. Das macht Sinn. Definitiv. Und es gibt ja auch, also das ist so umgekehrte Psychosomatik, könnte man jetzt mal forsch sagen.
Das klingt aber komplex. Umgekehrte
Psychosomatik. Naja, Psychosomatik im Sinne von, dass man somatisiert, dass es, wie soll man sagen, körperliche Anzeichen gibt von einer Quelle, die da drunter liegt, so, also Somatisierung. Und wenn man jetzt den Körper als erstes macht, dass das Rückwirken dann eine Auswirkung auf die Quelle oder auf das Innere hat. Das ist das, was ich gemeint habe.
Ja.
Ja.
da scheint mir etwas dran zu sein.
Ja.
David, lass uns mal ein bisschen vorankommen in unserem Programm. Und wie gesagt, wir gehen dann, glaube ich, in den nächsten Folgen immer mal wieder so ein bisschen auf uns persönlich ein. Das fände ich auf jeden Fall ganz spannend. Vielleicht erstmal, was würdest du denn sagen, wenn jetzt Leute sich das hier anhören bis hierhin und dann sagen, oh, jetzt sind da so zwei mittelalte Männer, die jetzt in einem weiteren Podcast von ihren Gefühlen sprechen und ich kann es nicht mehr hören. Was entgegnest du denen?
Ja, dann würde ich sagen, das kann ich sehr gut verstehen, aber mehr haben wir halt nicht anzubieten. Und ich glaube, das ist, also über seine Gefühle sprechen ist per se gut, sage ich. Wer es nicht anhören möchte, muss es nicht. Wir zwingen da keine Menschen zu. Aber ich denke schon, dass es gut ist, da ein Feld zu öffnen für. Und auch wenn man jetzt beispielsweise, wir haben ja im Vorfeld besprochen, dass wir auch Stimmen aus der Community verhandeln wollen oder dem Raum geben wollen, dass zum Beispiel, wenn es Leserbriefe gibt oder wenn es Menschen gibt, die zu dem Thema was zu sagen haben, sagen, was sagen möchten, dass wir das besprechen, dass wir das vorlesen, dass wir das irgendwie stellvertretend irgendwie hier reintragen. Das ist auch sowas, ne? Könnte man ja sagen. Es gibt, wird so unterschiedliche kleine Rubriken bei uns geben.
Ganz genau. Und wir haben auch heute schon einen Leserbrief. Also es ist ja gar kein Leserbrief, es ist ja eigentlich ein Hörerbrief. Und zwar von Lila Sachs dos Santos Gomez, die sich an Alles Laufbar gewendet hat. Wir hatten vor einigen Wochen mal aufgerufen, man konnte sich für das Team Alles Laufbar bewerben und einen Startplatz für den Ultra Trail Fränkische Schweiz gewinnen. Und da haben wir eben gefragt, erzählt uns doch eure Laufgeschichte. Wie seid ihr zum Laufen gekommen? Wir wollen euch ein bisschen kennenlernen. Und da hat eben unter anderem Lila uns geantwortet. Und sie hat uns berichtet, dass es bei ihr eine, ja, große Trauerphase in ihrem Leben gab. Und da hat ihr das Laufen herausgeholfen. Das lesen wir später vor. Aber bevor wir dazu kommen, ja, warum frage ich das mit ja, der Kritik, die ja auch kommen könnte? Denn es ist ja auch, also ich bin da auch sehr selbstkritisch und self-conscious auf Englisch, dass wir schon in einem Zeitalter der Sensibilität leben quasi und dass es irgendwie auch so eine Tyrannei der Intimitäten gibt. Ja, also dass irgendwie alle ihr Innerstes nach außen kehren und manchmal, gerade über Social Media, habe ich das Gefühl, sich manche Menschen auch mit ihrer Diagnose so ein bisschen zu sehr identifizieren und das auf eine Art und Weise verhandeln, die mir persönlich nicht so gefällt. Und in diese Falle möchte ich gar nicht hereintappen sozusagen mit diesem Podcast, sondern deswegen habe ich auch von Anfang an betont, ich will jetzt hier gar nicht unbedingt nur unsere eigenen Geschichten erzählen. Ja, aber die Gefahr besteht natürlich so ein bisschen, ja, dass es so aufgegriffen wird. Das wollte ich nur noch mal so ein bisschen als Selbstreflexion noch mal hier darlegen.
Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, was wäre die Alternative, dass wir so einen Hauruck, hab dich nicht so und durch Podcast machen, der macht, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht so viel Sinn. Ich denke, wenn man über das Thema Mental Health, psychische Stabilität, mentale Gesundheit redet, dann kommt man nicht umhin, über seine Gefühle zu sprechen, weil die sind es, die ja beeinträchtigt werden dadurch. Und wenn wir das hosten, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir selber auch mit dem Thema zu tun haben. Ich glaube, man muss jetzt keine Angst haben, dass wir uns jetzt hier stundenlang ausmehren darüber, wie groß die Marmeln sind, die wir am Hut haben. Aber dass wir einen Rahmen geben, der das auffängt. Genau. Du hattest aber eigentlich angefangen über einen HörerInnenbrief an Alles Laufbar zu sprechen, genau von der Lila Sachs. Magst du das nochmal aufnehmen?
Ja, soll ich den direkt schon mal verlesen?
Ja, wäre doch eine Idee.
Okay, dann oder? Ist das unser nächster Programmpunkt, das nächste Highlight dieses schon genau. Highlights-reichen Podcasts. Okay, wir haben die Erlaubnis, das hier vorzulesen. Ich hatte auch nochmal nachgefragt. Da hat sie uns noch eine ausführliche Schilderung auch geschickt. Also wir dürfen auch gerne ihren Namen nennen. Das vielleicht auch nochmal für die Zukunft. Schreibt uns gerne E-Mails und schreibt dazu, ob wir das anonym verlesen sollen. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt es auch Sprachnachrichten schicken und das selber erzählen. Wir können aber auch den Namen nennen, also wie ihr es mögt. Da sind, dem sind gar keine Grenzen gesetzt. Also, die E-Mail von Lila lautet: Ich war schon immer sportlich. Seit 25 Jahren mache ich die Kampfkunst Caipirinha und bin...
Capoeira. Caipirinha und Capoeira.
Ja, schwierig. Und bin fünffache Europameisterin. Wow. Fünffache Europameisterin, okay. 2009 sogar Weltmeisterin in ihrer Kategorie. Okay. Somit war Sport schon immer Bestandteil meines Lebens. Als Alex, das ist ihr Sohn, muss man dazu sagen, Weihnachten 2021 diagnostiziert wurde, ist mein Leben zusammengebrochen. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme, weil er ein paar Tage vorher im Sportunterricht hingefallen ist und den Kopf angeschlagen hat. Dann hat er angefangen zu schielen. Im Krankenhaus ist er dann mit einem bösartigen, schnell wachsenden Hirntumor, ein DIPG, diagnostiziert worden. Weißt du, was das ist? Die
DIPG? Nee, leider nicht.
Okay. Also anscheinend eine Form von Krebs. Für diese Art von Tumor gibt es keine Überlebenschance. Alex ist 351 Tage nach der Diagnose gestorben. Da war er 8 Jahre alt. Ich habe immer wieder versucht, Sport zu machen, auch während seiner Krankheit. Ich weiß, dass es hilft, nicht in eine Depression zu rutschen und den Kopf frei zu kriegen, aber es hat nicht richtig gut getan. Ich war aus meiner Zeit mit Capoeira diesen Leistungssportgedanken gewohnt und beim Laufen konnte ich am Anfang nicht mal 5 Kilometer am Stück laufen. In Klammern, ich bin immer zu schnell gelaufen und habe ganz oft einen Seitenstich bekommen. Klammer zu, kennt man natürlich. Was mir sehr geholfen hat, war es, einen Trainingsplan zu haben und mich so gut es ging, daran zu halten. Wenn du so tief in der Trauer steckst, hast du oft das Gefühl, überhaupt keine Kontrolle mehr über dein Leben zu haben. Trauer kündigt sich nicht an, sondern ist plötzlich da. Du liest ein Buch oder hörst ein Lied oder siehst einen Sonnenaufgang und du bist plötzlich mitten in einem riesigen schwarzen Loch. Das regelmäßige Laufen mit einem gewissen Stück Druck durch den Plan hat mir eine Struktur gegeben, wodurch ich meinen Tag dann auch bewältigen konnte. Ich habe auch unglaublich viele Podcasts, alles Laufen natürlich auch, danke, gehört. Und das Thema Laufen bzw. Ultratraillaufen hat für mich viele Parallelen zu Trauer und zu meiner Krise aufgezeigt. In einem ewig langen Lauf wissen wir oft nicht, was passieren wird. Das heißt, wir können uns gar nicht, so gut es geht, darauf vorbereiten und uns darauf verlassen, dass wir schon irgendwie für die Probleme, die kommen, eine Lösung finden werden. Inzwischen laufe ich regelmäßig, mehr ohne Plan als mit. Aber für den Lavaredo nächstes Jahr werde ich mir einen Trainingsplan wieder zulegen. Mit Capoeira habe ich auch wieder angefangen. Das konnte ich nach Alex' Tod erstmal so gar nicht machen. Tja, also meine Trauer ist immer noch da, jetzt im Dezember mehr als je, weil es sowohl der Diagnose als auch sein Todestag ist. Der ist im Dezember. Okay, sie schließt damit, dass sie sagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nichts ausmacht, aber ich glaube, dass ich es besser akzeptiert habe, dass es einfach ab jetzt ein Teil meines Lebens sein wird. So, danke. Ja, für diese offenen Worte und diese echt, ja, bewegenden Schilderungen. Also, wir sind beide auch Vater von Kindern und ich habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, mich versucht, irgendwie da so reinzudenken, aber das ist mir gar nicht gelungen. Es ist ja so, wenn das eigene Kind in so früh stirbt, also das ist ja unvorstellbar. Ja,
ich glaube, das ist ganz schrecklich, wenn die Kinder vor dir gehen. Das ist, ist mal schlecht zu sagen, es ist das Schlimmste, aber das stelle ich mir unglaublich furchtbar vor, weil das auch, also das trägst du, das ist so wieder natürlich, ne? Das ist vor der Zeit, das ist auch vor dir. Ganz schrecklich. Aber umso schöner, dass sie schreibt, dass sie einen Weg oder einen Halt gefunden hat durch das Laufen. Das ist ja jetzt ein anderes Thema als quasi eine intrinsische Geschichte, die aus einer eigenen psychischen Labilität heraus rührt, sondern aus einer extrinsischen, von außen an sie herangeführten, an einem Schicksalsschlag eigentlich, ja, der beim Resultat natürlich eine ähnliche Beeinträchtigung in ihrem Leben.
Ja, genau. Es gibt ja eine ganz klare Ursache für die Trauer. Und sie sagt ja auch, sie spricht von Trauer. Also sie hat gar nicht davon gesprochen, dass sie eine Depression dann im klassischen Sinne hatte, sondern es ist ein Trauerfall. Aber das ist ja auch Mental Health, wenn man es breit fasst.
Ja, definitiv.
Und das hat sie nämlich auch noch dann, meine ich, mir in der zweiten E-Mail geschrieben, dass es, also in so einem Trauerfall, da gibt es kein Therapieangebot für in dem Sinne, weil es ist keine Diagnose. Genau. Also das ist ja,
genau. Dann sagt, weil es positiv konnotiert wird, weil gesagt wird wohl, sie trauern ja, das ist doch gut, das ist quasi eine Bewältigungsstrategie. Ja. Was aber, glaube ich, für den Trauernden oder die Trauernde sehr, sehr schwer ist, weil es sie wie so abkapselt,
ja,
und ausschließt auch von dem Angebot. Also es findet eine Kategorisierung und damit letzten Endes auch irgendwo eine Bewertung dieses Falls statt, die natürlich total schwer ist.
Ja, aber weil es eben keine anerkannte Diagnose dann ist, ist es auch schwierig, sich beispielsweise dann sowas wie krank schreiben zu lassen oder der nächste Schritt wäre dann natürlich dann irgendwie auch therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber man kann sich das nicht auf den gelben Zettel schreiben lassen, Trauer, sondern erst, glaube ich, wenn es dann über einen sehr langen Zeitraum nicht bewältigt werden kann, dann spricht man von irgendwie einer Anpassungsstörung oder sowas.
Ja, was aber auch schwierig ist, weil das natürlich sagt, so, okay, bis dahin, Trauer geht von hier bis hier und wenn es länger als bis hier dauert, dann ist es schlecht oder dann ist es krankhaft oder dann ist es was auch immer. Also das ist so eine Einteilung, der man dann irgendwie nachkommen soll, ich habe zum Glück so eine Situation noch nicht gehabt, aber ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Mhm. Auch von Außenstehenden, die in dieser Situation gar nicht dabei sind, dann Urteil zu erfahren.
Ja. Ja, wir haben die E-Mail jetzt natürlich auch im Hinblick auf den Laufsport gelesen. Das war ja so ein bisschen die Frage. Und da hat sie ja auch so ganz interessante Einblicke gegeben, dass eben gerade diese Struktur auch eines Trainingsplans, davon hast du ja auch schon anfangs gesprochen, David, dass ihr das unheimlich gut getan hat, sich auch ein Ziel zu setzen, ja, und dann mit einem klar definierten Weg dahin begleitet zu werden. Ja, das ist, glaube ich, ein wiederkehrendes Element, oder? Was man immer wieder hört, dass eben diese Struktur gerade Hilfe bringt.
Genau, so ähnlich wie Rituale. Also es gibt da so Menschen, die sagen, ich mache mein Bett, weil wenn mir was passiert, mein Bett habe ich auf jeden Fall gemacht. So in dem Sinne, dass es auch beim Laufen oder beim Trainingsplan so ist, dass man selber eine Möglichkeit hat, wirksam werden zu können, dass man sagen kann, das mache ich für mich. Ich kann nicht das Ganze machen, ich kann dem Ganzen nicht Herr werden, aber ich kann so meine Aufgabe machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim Laufen, aber ich finde, beim Laufen gibt es irgendwann auch immer so eine gewisse Selbstvergessenheit, die zutage tritt. Also, dass ich irgendwann nicht mehr wirklich denke, sondern nur noch bin. Ich laufe, ich atme, aber irgendwann kommt ein Punkt, wo ich nicht mehr reflektiere oder wo ich nicht mehr reflektiere, sondern wo ich, wie, glaube ich, in so einem Meditation wird immer, finde ich, verstanden, so als das so ein Huibu, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, dass ich einfach nur noch bin und nicht mehr denke. Und das ist eine sehr, sehr heilsame Geschichte, finde ich, oder sehr angenehme Geschichte. Vielleicht ein bisschen Eskapismus, auch gewollter Eskapismus. Ja.
Ja, also vielleicht ist es ja so ein geplanter und bewusst herbeigeführter so Gedankenstopp oder so ein Grübelstopp auch, ja. Und dass man halt bei einem starken körperlichen Reiz, das kann beim Laufen ein Tempodauerlauf sein, ein Intervalltraining oder wenn man halt einen steilen Berg mal versucht hochzukommen irgendwie auf allen Vieren, irgendwann ist die Anstrengung natürlich da und die ist so intensiv, dass man eigentlich an nichts mehr anderes denken kann, außer, boah, das ist ganz schön anstrengend gerade. Und, ja. Und dieser Zustand ist eigentlich das, was dann total Abhilfe verschafft, weil in dem Moment denkst du ja zumindest mal nicht darüber nach, was du gerade für einen Trauerfall verarbeiten musst oder warum du gerade ein niedriges Selbstwertgefühl hast oder sowas, sondern nee, du bist gerade total im Moment, also eigentlich ein sehr achtsamer Moment.
Ja. Und du bist auch am Leben, du fühlst dich auch sehr lebendig, genau. Im besten Falle. Zwischenzeitlich auch definitiv nicht, aber...
Ja, genau. Also es ist ein sehr intensiver Moment. Das muss man übrigens gar nicht, es muss gar nicht das Laufen sein, das kann man ja auf unterschiedlichsten Wege auch erreichen. Mir gelingt ja zum Beispiel in der Sauna auch ganz gut. Also wenn ich da lang genug auf der obersten Treppe rumsitze, ist einfach irgendwann nicht mehr möglich, an irgendwas anderes zu denken, außer ich muss hier gleich raus. Es ist verdammt heiß.
Ja. Ja, da bin ich nicht so firm in dem Sauna-Thema. Es ist mir zu anstrengend. Ich habe immer das Gefühl. Also ich weiß aber, glaube ich, was du meinst, dass man, also den Fluchtgedanken kenne ich ja auch.
Auf jeden Fall ein Tipp, in die Sauna zu gehen. Ja. Sie spricht ja auch davon, das fand ich auch ganz interessant, dass sie eben viele Parallelen irgendwie auch für sich entdeckt hat, gerade beim Ultralaufen, da also Parallelen zur Bewältigung von Trauer. Und diese Parallelen, die finde ich auch immer wieder total faszinierend und interessant. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass gerade im Ultratrail-Laufen irgendwie auch viele Charaktere sich so tummeln, die irgendwie eine Geschichte mitbringen, ja, die irgendein Trauma vielleicht zu verarbeiten haben, irgendeine Krankheitsgeschichte, die irgendwie ein bisschen anders sind und dann halt im Ultratrail-Laufen so ein bisschen ihren Weg gefunden haben. Und ich möchte da einen Namen mal nennen, der bei mir so ein bisschen als Türöffner vielleicht ja gedient hat, ja, weil dieser Mensch hat für mich eigentlich dieses ganze Thema, als ich in der Therapie angefangen zu laufen, dachte ich, okay, das ist jetzt hier so vom Therapeuten, der hat das irgendwie im Studio gelernt und das macht was im Gehirn und so. Aber dann habe ich so durch Rob Krar, so heißt er, gemerkt, nee, das ist ja
Rob Krar.
Das scheint ja irgendwie ein Ding zu sein. Es gibt da ganz viele andere Leute, denen das ähnlich geht, ja. Und über den möchte ich ganz kurz zumindest ein paar Worte verlieren. Der schreibt sich K-R-A-R, Krar, und lohnt sich mal zu googeln. Gibt's ganz tolle Artikel und YouTube-Videos zu. Ja, und der hat eben davon berichtet, dass er diesem schwarzen Loch der Depression durch Laufen eben entkommen konnte. Und zwar, das ist so ein bisschen perplex, weil er sagt, im Ultratrail-Laufen begebe ich mich selbst in eine auswegslose, quasi so eine virtuell auswegslose Situation. Ja, ich gehe da total ins Leiden rein, in die Pain Cave, würde man vielleicht heutzutage sagen. Aber es ist selbstgewähltes Leid und das kann ich jederzeit beenden. Also ich kann jederzeit sagen, das war's. Ich kann aber auch mich entscheiden, noch ein bisschen tiefer reinzugehen und es später zu beenden oder es auszuhalten und so weiter. Also es ist, auf jeden Fall gibt es dir Kontrolle. Ja, und das ist im ganzen Gegensatz zu einer Depression, wo dich das überkommt sozusagen und du manchmal das Gefühl hast, du bist dem ausgeliefert und fragst dich, wird das jemals wieder weggehen? Das ist beim Ultratrail-Laufen sozusagen, wenn man diesen Ansatz von Rob Krar verfolgt, ist das eben eine sehr aktive Position, die man da eigentlich einnimmt. Und das führt dann auch dazu, um wieder dieses Wort Selbstwirksamkeit reinzubringen oder so, führt dann dazu, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich bin hier Herr der Lage. Und wenn man das dann geschafft hat und diese schwierigen Phasen eines Ultratrails überwunden hat, geht man sehr gestärkt daraus für möglicherweise Herausforderungen im normalen Leben abseits des Laufens. Das ist so ein bisschen die These, die er vertritt. Und das fand ich halt auch total überzeugend und total berührend auch, wie er das so schildert. Und ja, Rob Krar, hast du von dem schon mal gehört?
Ja, ich hatte, als ich angefangen habe zu laufen, glaube ich, so im selben Atemzug wie Krupitschka, so diese, ich meine, das Ultra-Trail-Laufen ist jetzt noch kein so alter Sport, ne? Mhm. Gibt so, ich glaube, die gehören so zur ersten Welle, sage ich mal, so ein bisschen noch so eher dazu. Ich habe aber ehrlich gesagt erst durch deine Information oder deinen Tipp mich damit beschäftigt. Und ich kann da vieles gut von nachvollziehen. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe letztens ein Interview gehabt für die Psychologie heute. Und da geht's, also verschiedene Medien fangen an, dieses komische Ultralaufen von diesen Leuten, die da immer so leiden wollen oder sich was beweisen wollen, so wird das verstanden, aufzugreifen. Und eben ein Punkt ist, dass sie fragen, warum will man denn so leiden? Und ich glaube, Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja eine existenzielle Krise, in die man sich selber offenen Auges hinein manövriert. Das Problem besteht nur darin, dass man im Vorhinein vergessen hat, wie sich das anfühlt. Also man hat das zwar schon erlebt, aber sobald man wieder da drin ist, erlebt man es wieder neu und versteht nicht, warum man es nochmal gemacht hat. Ja. Also es ist eine ganz komischen Shift im Bewusstsein. Und ich glaube, dass die Realität und die Lebendigkeit trotz der Bedrohung oder gerade wegen der großen existenziellen Bedrohung, die man erlebt für die Befindlichkeit, einen total intensiv erleben lässt und man eigentlich ein Gefühl hat, ich bin wahnsinnig stark am Leben. Ich sehne mich zwar sehr nach Ausruhen und nicht nach Weiterlaufen, aber ich werde es irgendwie schaffen. Und man kämpft mit dem Teufel oder mit dem eigenen Dämon, den man hat irgendwo. Und das ist auch ein stellvertretender Kampf, den man macht. Und ich glaube, der ist wesentlich leichter in so einer Situation zu führen, als in einem Alltag, wo gar kein Raum dafür ist und wo sich diese Zuspitzung nicht so generiert wie in so einem Ultra-Wettkampf. Und es sind noch zwei verschiedene Sachen. Man redet immer davon, ja, Ultralaufen, dann redet man immer nur über die Wettkämpfe, die da stattfinden. Und ich finde, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bereich eigentlich im Ultralaufen, diese Wettkämpfe. Das ist zwar die Möhre, die man vor der Nase hat, der man immer hinterher rennt oder wo man drauf hinarbeitet, aber eigentlich findet ja dieser Sport im Wesentlichen während des Trainings und während dieser langen Zeit, die man sich auf dieses Ziel zubewegt, statt. Und da geht's ja, finde ich, viel mehr eher so um die Möglichwerdung, dass man so lange Zeiten überhaupt sich frei im dreidimensionalen Gelände bewegen kann. Und das hat dann bei mir, um jetzt auf Kra wieder zurückzukommen, eher damit zu tun, dass man sich auflöst, im Gelände, dass man das wie surft, dass man in der Lage ist, 4, 5, 6 Stunden zu laufen, ohne total am Rand zu sein. Und da spielt Leiden gar nicht so eine große Rolle, sondern man ist eher aufgenommen von der Natur, von der Aufmerksamkeit, die man dem Trail und der Beschaffenheit des Bodens irgendwie zukommen lässt. Das ist eher so, ja, dieses Stichwort Eskapismus, was natürlich auch ein Entfliehen dieser Situation, die sonst das Leben für uns bereithält, bedeutet. Und ich weiß es nicht, bei Kra, er sagt aber auch, also das ist eine, ist ein Kämpfen dagegen, gegen diese dunkle, ihn bedrohende Depression, dieses Loch. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so auf einen Nenner bringen kann, dass man sagen kann, das ist es. Er macht es deshalb, weil dann das passiert. Ich glaube, das ist ein Potpourri an ganz, ganz vielen Dingen. Und vielleicht lässt sich unterm Strich nur sagen, dass man sehr stark am Leben ist, wenn man es macht. Mhm.
Ja, stimmt. Ich wollte ihn jetzt auch gar nicht darauf beschränken, eben auf meine Beschreibung seiner Laufmotivation, sondern er würde wahrscheinlich auch zustimmen und sagen, naja, ich leide ja nicht permanent, ich leide auch nicht bei jedem Laufen, sondern möglicherweise sind 70-80% der Läufe, die er macht, auch sehr leicht und freudvoll, ja. Und man hat aber immer diese Option, in das Leiden reinzugehen, wenn man denn möchte. Das kann man auch im Training schaffen. Ja. Da muss man sich nicht an eine Startlinie stellen von einem Wettkampf, sondern versuch einfach mal ein bisschen schneller zu laufen als üblicherweise. Und du wirst sehr schnell in diesen Bereich kommen, wo es unangenehm wird.
Kein Problem, geht schnell.
Und von daher ist es ja auch so ein bisschen, mich erinnert das so ein bisschen an so Konfrontationstherapie, ja. Also wenn man Angst vor Spinnen hat, bekommt man so eine Spinne auf die Hand gesetzt, so stelle ich mir das so ganz, ganz billig vor. Und wenn man es oft genug macht, hat man keine Angst mehr vor Spinnen. Und so ist es halt mit dem Leiden ein Stück weit vielleicht auch beim Laufen, dass man eben, ich weiß nicht, ob du das, kannst du das nachvollziehen? Also ich habe bei sehr langen Läufen oder sagen wir mal jetzt bei Ultra-Trails, also wirklich bei Wettkämpfen, 100 Kilometer plus und so, kann ich in einen quasi depressiven Zustand kommen im Kopf. Aha, fühlt sich fast genauso an. Es kommt mir sehr bekannt vor. Also jegliche Hoffnung ist weg.
Genau, guter Punkt.
Jeglicher Selbstwert ist auch weg. Ich möchte nicht mehr da sein, ich möchte verschwinden. Es ist alles sehr ähnlich zu einer Depression. Und diesen Zustand dann zu überwinden, trotzdem weiterzumachen und so weiter, das ist ja schon sehr lehrreich. Und ich denke manchmal, Mach das einfach oft genug. Und das kann nur gut sein, sozusagen, für für das Leben.
Du erlebst ja den Gegenbeweis. Du erlebst ja, also diese Ängste und diese Entwertungen stürzen auf dich ein. Alles, was du dir vorgenommen hast an Zeiten, an Strategien, an ja allem, was du mit dem du losgezogen bist, klappt nicht. Fail, fail, fail. You are a fail. So, ne? Und das ist die Realität, die du hast. Dass es alles scheiße ist, nicht klappt, wehtut, keinen Sinn macht, keine Hoffnung, absolute Negation. Und in dem Augenblick, wo du aber trotzdem weitergehst und wo du sagst, ja, das findest du jetzt schlecht, findest du jetzt doof, tut jetzt weh, es ist auch so, wir machen aber trotzdem noch bis da vorne, machen wir weiter. Wenn du eine Strategie findest und trittst du den Gegenbeweis an, dass du stärker bist. Dass du das überwindest, dass du so ein Overcome machst. Und insofern ist das wie so ein kleiner Stellvertreterkampf, der sich auch eventuell im Leben dann anwenden lässt.
Ja, auch trotz all der Scham, die man dann vielleicht ja auch empfindet, dann irgendwie zurückzukommen in die Zivilisation des Zielbereichs, wo Menschen sind, die man kennt, Menschen sind, die man nicht kennt, und dann die Erfahrung auch macht, ah Mensch, die mögen mich ja trotzdem noch oder ich bin trotzdem noch wertvoll, ein Teil dieser Veranstaltung. Und hey, es kommen sogar hinter mir sogar auch noch welche ins Ziel, eine ganze Menge vielleicht sogar. Und ja, also ich finde, das ist alles so ein ganz, ganz tolles Forum irgendwie, wo man sich auch selber ausprobieren kann und ja, finde ich, viel lernen kann.
Und darüber hinaus ist es, finde ich, auch noch eine Wesenhaftigkeit vom Ultra-Trail-Laufen, also von den Menschen, die das machen. So empfinde ich das. Ich habe so ein bisschen Einblick in die Läuferszene insgesamt, auch in die Straßenlaufszene, Leichtathletik und so weiter, wo es der kompetitive Gedanke viel, viel stärker ist, wo viel ellbogenmäßiger ist, wenn unser Freund Benny Fuchs hat das beschrieben, beim Marathon, einer voll auf die Fresse geflogen, am Bluten oder so, am Liegen und die anderen, die rennen nur weiter, scheiße, meine Pace, meine Pace, meine Pace. So, das passiert bei uns nicht. Es gibt schon so ein Wir auch in diesem Laufkosmos und der kann einen auch tragen, dass es eben nicht wichtig ist irgendwie, ob du jetzt die halbe Stunde schneller oder langsamer bist, sondern dass es trotzdem, also dass wir in derselben Situation sind, auch wenn die Stakes unterschiedlich hoch sind. So, das habe ich bis jetzt in anderen Sportarten noch nicht so erlebt und das ist was mich aber total beeindruckt und was ich schätze.
Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist was ganz Besonderes, finde ich, was wir da mit dem Ultra-Trail-Laufen so haben.
Ja, es hat was mit einer Anteilnahme zu tun und mit einer grundsätzlichen Empathie, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, habe zumindest die Illusion, dass das so ist und habe das bislang so erlebt. Und das ist was ich draußen in der Welt nicht so viel erlebe im Moment gerade, zumindest in der medialen Widerspiegelung davon. Und was natürlich schön ist, weil also um jetzt auf diese unser Ursprungs- oder Ausgangspunkt zu kommen von der mentalen Gesundheit, dass wenn man merkt, Menschen nehmen Anteil daran, ohne dass ich mich beweisen muss, ohne dass ich jetzt, weil ich mich selber schon schwierig finde, dass die anderen dich trotzdem halten und dich nicht judgen darüber, dann kann das auch, finde ich, stärkend sein.
Ich finde, das taugt schon richtig als Schlusswort fast. Für diese erste Folge Happy Set, wir sind jetzt bei etwa einer Stunde und ich hatte noch so viel auch auf dem Zettel hier, aber das müssen wir vielleicht in Folge 2
machen. Ich glaube, wir machen noch eine, oder?
Ja,
wollen wir noch eine machen?
Doch,
ja, wir machen.
Wir hatten uns vorgenommen, eine Folge im Monat aufzunehmen. Mhm. Das wird so die Taktung sein und ja, dann schieben wir das Thema Training als Akt der Hoffnung. Ja, das ist ein Artikel gewesen von Sabrina Little, der auf IronFar erschienen ist. Da habe ich auch auf Alles Laufbar was geschrieben. Der Artikel von mir kommt, glaube ich, auch in den nächsten Tagen noch raus. Naja, da wollte ich auf jeden Fall unbedingt nochmal mit dir drauf eingehen, weil da steckt unheimlich viel drin. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, von euch zu hören.
Januar-Ausgaben.
Ja.
Genau. Und darauf.
Genau. Also schreibt uns.
Happy Set.
Happy Set. Schreibt uns. Wir brauchen ja noch eine E-Mail-Adresse eigentlich auch, ne?
Shownotes.
Die richte ich mal ein und die steht dann in den Shownotes. Aber es wird wahrscheinlich happysad@alleslaufbar.de, das kann ich schon mal verraten. Und diesen Podcast wird es zukünftig ausschließlich exklusiv für Alles Laufbar Mitglieder geben. Das haben wir auch extra so ein bisschen festgelegt, gar nicht um jetzt euch zu ärgern, sondern auch um uns beiden so ein bisschen das Gefühl zu geben, hier in einem sicheren Raum irgendwie zu sein, in einem kleineren, intimeren Raum, wo wir offen sprechen können und nicht unbedingt das Gefühl haben müssen, dass ganz Deutschland zuhört, sondern nur ein kleiner Teil von Deutschland.
Nur der Teil, der sich auch wirklich anteilnehmend dafür interessiert. Genau. Genau. Da sind wir so ein bisschen dem Gossip nicht ausgesetzt. Wobei das nicht heißt, dass wir nicht interessiert sind darin, was ihr findet und wie ihr es findet. Und falls ihr Kritikpunkte habt oder so, immer bitte gerne in die, ja, wie nennt man das?
In die Kommis.
Shownotes. In die Kommis.
Genau. Okay, also vielen Dank dir, David. Das hat Spaß gemacht. Das war, finde ich, ein tolles Gespräch. Und dann hören wir uns spätestens im Januar wieder.
Ganz genau. Tschüss.
Ciao.